MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Ivo Makota. Am kommenden Wochenende ist wieder Palmsonntag. Dann schimmert es überall in den Kirchen flauschig silbern, denn traditionell werden Palmkätzchenzweige in den Gottesdienst mitgenommen und dort auch gesegnet. Dabei schadet dieser Brauch vor allem den Bienen, denn Weidenzweige bieten den Bienen nach einem langen Winter wichtige Nahrung, so Pfarrer Florian Schomers aus Trostberg. Er ist seit 20 Jahren Imker und hat auch eine Alternative zu den selbstgeschnittenen Palmkätzchenzweigen.
Im Geschäft kaufen, in den Gärtnereien, da würde man auch ein bisschen den Blumenhandel unterstützen. Und ich glaube, dass es da tatsächlich Plantagen gibt, weil die sind so schön und so ebenmäßig gewachsen und gebunden, die dann auch rechtzeitig ernten und das kühlstellen, dass die Palmkatzel wirklich, wie wir es so gewöhnt sind, als Palmkatzel dann auch auf den Markt kommen.
Schmücken mit bunten Bändern kann man sie vor dem Gottesdienst ja dann selbst. Zur Segnung gebracht werden die Palmbuschen in Erinnerung an den Einzug Jesu in Jerusalem.
Ja, der Hintergrund ist in der Liturgie, in dem Evangelium, wo es heißt, die Leute rissen Palmzweige von den Bäumen. Das gehörte zum Kommensritual des neuen Königs. Und hier wird deutlich, Christus ist sozusagen der König. Und in Anlehnung an diese Geschichte nehmen halt wir auch so, was bei uns früh blüht und wächst.
Wer die Palmzweige in der freien Natur schützen will und einen eigenen Garten hat, auch für den hat der Seelsorger und Imker aus Leidenschaft einen Tipp parat.
Man kann sich nämlich relativ leicht so einen daumendicken Ast abschneiden, gerade von der Saalweide, und dann irgendwo mal im Garten hineinstecken, dann wächst der wieder und wird selber wieder eine Weide. Also man hat dann sozusagen nachhaltig gepflanzt. Ich denke, das sollte man beachten.
Im Übrigen finden die drei Bienenvölker, die Pfarrer Schomers hält, auch hier in der Trostberger Innenstadt immer genügend Nahrung.
Ja, ich habe hier die Bienen auf dem sehr praktischen Flachdach des Pfarrzentrums Trostberg, weil sie hier keine Störung erleben, die Bienen. Das ist ganz wichtig, vor allem im Winter. Und im Mai, wenn dann die Kastanien blühen am Stadtplatz, brauchen die Bienen vom Dach aus nur geradeaus umfliegen und kommen dann voll beladen mit wenig Energieaufwand wieder sozusagen in den Bienenstock zurück. Das ist da ein sehr günstiger Platz.
Denn anders als vermutet, gibt es in den Städten mit ihren Blumenkästen, Parks und Friedhöfen oft mehr Blühpflanzen als auf dem Land, wo oft auf großen Flächen Getreide oder Mais angebaut wird. Wer aber für den Palmsonntag ganz sicher gehen will, die gelben Zweige der Forsythie nehmen den Bienen keine Nahrung weg.
Je nachdem, wann die blühen, also das wäre jetzt genau die Zeit, heuer geht es sich aus mit dem Palmsonntag und den Forsythien, die kann man unbedenklich nehmen. Die Forsythie ist tatsächlich für die Biene uninteressant, weil ganz wenig Pollen und fast kein Nektar. Also es ist ein schöner Blüher, aber für die Biene eigentlich uninteressant.
Wer also am Palmsonntag aus dem Gottesdienst etwas Geweihtes mit nach Hause nehmen will, auch die goldgelben Forsythienzweige sind eine gute Alternative. Willi Witte für das MKR, das Kirchenradio.
An diesem Sonntag feiern wir Palmsonntag. Genau eine Woche vor Ostern werden da in den Kirchen kleine Palmbuschen gesegnet, die oft hübsch gebunden und verziert sind. Vor allem Kinder haben da beim Basteln jede Menge Spaß.
Bunte Bänder aus Krepppapier, viele Scheren für kleine Hände und zusammengebundene Palmkätzchenzweige. Alles liegt bereit im Kindergarten Herz Jesu in München-Neuhausen. Die Kinder legen sofort begeistert los.
Schneide ein gelbes Band durch, dann knote ich es an den Palmkätzchenstrauß.
Ich mache bunt. Jede Farbe kommt da dran auf die Palmkätzchen.
Ich schneide die Bänder ab, damit sie lang genug sind und nicht zu lang.
Ich mag rosa Bänder dran, weil rosa ist meine Lieblingsfarbe.
Türkis und lila habe ich schon rangemacht.
Es gefällt mir gut, wie das ausschaut.
Ich mache schöne lange Bänder dran, damit die flattern, mich damit winke.
Die nehmen wir dann mit in die Kirche und dann segnet der Pfarrer die.
Und danach zaubern die Palmzweige schon ein bisschen Frühling ins Zuhause. Woran wir uns am Palmsonntag erinnern, das wissen die Kleinen auch schon ganz gut.
Der Jesus, der ist mit einem Esel durch die Stadt geritten. Dann haben die Menschen mit den Palmwedeln ihm zugewunken, weil sie haben sich so gefreut. Und dann haben sie auf den Boden gelegt, wie ein Teppich, und haben gerufen:
Du sollst unser König sein.
Die Geschichte von Jesu Einzug nach Jerusalem wird den Kindern möglichst anschaulich vermittelt, erklärt Erzieherin Regina Weiß.
Wir haben ein Bilderbuch und dann schauen wir das mit den Kindern an und sie erzählen, was sie sehen. Und wir spielen das dann auch mit den Kindern, die Rollenspiele, damit sie auch merken, wie sie sich dabei fühlen und also das verarbeiten.
Auch was nach dem Palmsonntag passiert. Jesus wird von seinem Freund verraten und stirbt am Kreuz. Kein leichter Stoff, aber für die Kinder zählt, dass am Ende alles gut wird.
Bei den Kindern ist der Tod nicht das Ende, sondern es ist für sie die Geschichte von Jesus und das Ende wird gut. Und der Ostersonntag, da ist für die Kinder so, dass sie sagen, ja, es ist alles fröhlich und gut ausgegangen und deswegen kommt auch der Osterhase zu ihnen und versteckt die Nester.
Einen kleinen Vorgeschmack auf das bunte Osternest gibt's schon am Palmsonntag, wenn die Kinder fröhlich mit ihren farbenfrohen Palmzweigen winken. Lydia Jäger für das MKR, das Kirchenradio.
Eine gute Woche noch ist es hin bis zum Ostersonntag. Am Wochenende feiert die Kirche aber erstmal den Palmsonntag. Was der mit Ostern zu tun hat und warum im Namen Palmen vorkommen, jetzt in unserer Rubrik Stichwort Kirche.
Stichwort Kirche.
Heute der Palmsonntag, erklärt von Willi Witte.
Der Palmsonntag ist der 6. Fastensonntag, genau eine Woche vor Ostern. Mit ihm beginnt die Karwoche. Weil sich der Palmsonntag nach Ostern und Ostern nach dem Vollmond richtet, ist der früheste Termin für den Palmsonntag der 15. März, der späteste der 18. April. Schon die Evangelisten haben berichtet, dass die Menschen beim Einzug Jesu in Jerusalem ihm mit Palmzweigen zugejubelt haben. Denn schon im Altertum haben diese Zweige als Sinnbild des Lebens, in Israel auch als Symbol für die Unabhängigkeit und den siegreichen König gegolten. Den Namen trägt dieser Sonntag, weil schon der Überlieferung nach in den ersten Jahrhunderten der Kirchengeschichte Christen in Jerusalem bei Prozessionen Palmzweigen in den Händen gehalten haben. Weil es bei uns keine Palmen gibt, binden die Gläubigen Palmkätzchen zu Buschen, hier in Südbayern oft mit Forsythien oder Buchsbaum kombiniert und mit bunten Stoffbändern geschmückt. In manchen Gegenden kommen auch Wacholder, Stechpalme oder Zeder in den Buschen. Die Palmzweige werden in der Kirche gesegnet. Diesen Brauch gab es schon in vorchristlicher Zeit. Die geweihten Zweige sollten das Haus vor Blitz und Feuer schützen. Sie sind aber auch auf den Feldern vergraben worden, um den Boden fruchtbar zu machen. Und auch heute noch werden die Palmbuschen in vielen Familien hinter das Kreuz gesteckt, um das Haus und seine Bewohner zu schützen. Die Farbe des Palmsonntags, also auch der Messgewänder, ist rot, als Farbe des Blutes und Leidens. Im Gottesdienst des Palmsonntags wird die Passion vorgetragen, in den aufeinanderfolgenden Jahren immer abwechselnd aus dem Matthäus, dem Markus oder dem Lukasevangelium. An der Stelle, die vom Tod Jesu berichtet, knien die Gottesdienstteilnehmer nieder. In den letzten Jahren werden immer häufiger Esel bei der Palmprozession mitgeführt, entweder aus Holz mit einer Christusfigur oder ein lebendiger Esel, der die Prozession anführt.
Stichwort Kirche im Münchner Kirchenradio. Von A wie Ambo bis Z wie Ziborium.
Wer dieser Tage mal ein bisschen runterschalten und was für Geist und Seele tun möchte, dem empfehlen wir unser Innehalten-Magazin, das auch in dieser Woche wieder bestimmt voll ist mit guten Geschichten und Beiträgen. Diesmal pünktlich zum bevorstehenden Palmsonntag, die Osterausgabe unseres Innehalten-Magazins. Was da alles drin steckt und mehr, weiß mein Kollege Joachim Burkhardt vom Innehalten-Magazin. Joachim, servus.
Hallo, ich weiß wirklich alles.
Gleich mal vorweg, du sprichst in der neuen Innehalten-Ausgabe mit einem Mann über ökosoziale Marktwirtschaft. Also warum Ökologie und Soziales zusammenpassen.
Ja. Es ist ein schwieriger Begriff, der technisch klingt, aber was dahinter steckt, das haben wir auch versucht abzubilden. Da sieht man in unserem Heft nämlich eine wunderschöne Blumenwiese mit einem Schmetterling. Und das ist auch der Grund, warum wir das genau jetzt zum Beginn des Frühlings bringen, dieses Thema. Es geht um die Frage, kann man eigentlich wirtschaften, Geld verdienen, gleichzeitig das Soziale beachten und obendrein auch noch umweltfreundlich sein? Ja, das geht, das macht die ökosoziale Marktwirtschaft und ich habe hier mit einem Experten gesprochen und mir erklären lassen, warum ausgerechnet Österreich hier ein Vorreiter ist.
Und warum ist Österreich ein Vorreiter?
Ja, gute Frage. Anscheinend haben die es schon verstanden, dass man das alles miteinander kombinieren kann. Wir bringen dann auch mehrere konkrete Beispiele. Ein Beispiel wäre der öffentliche Nahverkehr in Wien. Der ist viel billiger als in München. Mhm. Gleichzeitig sind aber die Parkplätze viel teurer. Das Ganze hat den Effekt, dass sich auch ärmere Menschen die Fahrt mit der Tram leisten können und dass fast niemand mehr mit dem Auto in die Innenstadt fährt. Also ein Win-Win-Modell für alle sozusagen. Mhm. Anderes Beispiel wäre die Gastronomie, ja, mit guten Lebensmitteln aus regionaler Erzeugung, vielleicht sogar biologische Qualität. Und ja, wie das alles funktioniert und zusammenhängt und was man auch als Gartenbesitzer zum Beispiel jetzt zum Frühlingsbeginn machen kann, um selbst ein bisschen mitzuhelfen, das erklärt Professor Hasbrunner in dem Interview, das ich mit ihm geführt habe.
Du hast gerade die Gastro erwähnt, wo wir gerade beim Thema sind. Es wird in dieser Ausgabe auch nochmal ziemlich lecker.
Oh ja, oh ja. Also die Fastenzeit steuert ihrem Höhepunkt entgegen und wir haben das Osterfest schon vor Augen. Da darf dann wieder richtig geschlemmt werden. Und wer noch kein Menü fest geplant hat, wer noch auf der Suche ist nach einer Inspiration für diesen Tag, dem empfehle ich einen Blick in unser Magazin. Wir haben nämlich zwei Rezepte, eines aus der Küche der Benediktinerabtei Plankstetten und eines aus dem Restaurant Franziskus neben der Wallfahrtskirche Maria Hilf in Freistadt in der Oberpfalz. Und von den jeweiligen Küchenchefs haben wir uns hier ein richtig schönes Ostermenü zum Nachkochen empfehlen lassen. Einmal Lamm, einmal Saibling.
Klingt sehr, sehr lecker. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke an sämtliche Klosterküchen, die ich schon mal besucht habe, es war immer ein Fest. Und das Ganze nachzukochen, noch viel besser. Das und mehr gibt's also in der aktuellen Ausgabe unseres Inhaltenmagazins in der Osterausgabe. Wie immer an und in vielen Kirchen im Erzbistum, bequem als Abo in Ihrem Briefkasten und natürlich mit der Inhalten-App. Auf welchem Weg auch immer. Wir wünschen eine entspannte Zeit beim Lesen und Entdecken. Weltweit stürmt Ryan Gosling als der Astronaut gerade die Kinocharts. Unterstützt von der deutschen Starschauspielerin Sandra Hüller muss er darin die Welt retten, da eine mysteriöse Kraft der Sonne die Energie raubt. Was die Bestseller-Verfilmung so erfolgreich macht, das weiß mein Kollege Klaus Schlauk in unserem MKR-Filmtipp. Bitteschön.
Wer bin ich und was mache ich hier? Diese Frage stellt sich der Astronaut zu Beginn des gleichnamigen Films, als er weit entfernt von der Erde an Bord eines Raumschiffs aus dem künstlichen Koma erwacht. Nach und nach kehrt seine Erinnerung zurück. Er heißt Ryland Grace und ist Biologe und Mittelschullehrer. Ihm wird klar, dass er eine entscheidende Rolle in einem Wettlauf gegen die Zeit spielt. Eine rätselhafte Substanz bedroht die Sonne und der Erde droht somit ein Kältekollaps. In einem fremden Sonnensystem soll der Astronaut im Auftrag aller Weltregierungen der mysteriösen Substanz nachspüren und den drohenden Weltuntergang abwenden. Bald stellt Grace fest, dass er nicht allein in dem fremden Sonnensystem ist. Ein Alien-Raumschiff taucht auf mit einem Außerirdischen an Bord, der eine Mischung aus Stein und Spinne ist und dessen Heimatplanet genauso bedroht ist wie die Erde. Nach einer vorsichtigen Annäherung freunden sich Mensch und Alien an und versuchen gemeinsam, die Katastrophe zu verhindern.
Die Sonne stirbt. Sie sind der einzige Wissenschaftler, der wissen könnte, woran es liegt.
Ich bin einfacher Lehrer an der Grover Cleveland Schule.
Sie sind Doktor der Molekularbiologie. Ich möchte, dass Sie uns begleiten. Das ist das Projekt Hail Mary. Die Sonne ist nicht der einzige Stern, der stirbt. Jeder Stern wurde von seinem Nachbarn infiziert, außer einem.
Warum?
Wissen wir nicht.
Deswegen haben wir ein Schiff gebaut, um hinzufliegen und es rauszufinden.
Das ist 11,9 Lichtjahre entfernt. Die Astronauten sterben im All.
Das ist wohl, was man eine geringe Erfolgsaussicht nennt.
Hail Mary, Himmelfahrtskommando. Wer meldet sich freiwillig für sowas?
Der Astronaut ist ein unterhaltsamer Science-Fiction-Film, der zwar auch spannend und humorvoll ist, aber vor allem die berührende Freundschaft zwischen dem Wissenschaftler und dem Alien in den Mittelpunkt stellt. Auch wenn diese an der einen oder anderen Stelle ein wenig zu pathetisch inszeniert wird. Neben Ryan Gosling als Astronaut überzeugt Sandra Hüller als Leiterin der Rettungsmission, deren Verlauf der Film in effektiven Rückblenden erzählt. Insgesamt ist der Astronaut Blockbuster-Kino mit Anspruch und wissenschaftlichem Hintergrund. Wer darin noch tiefer einsteigen will, der sollte sich unbedingt auch in die fantastische Romanvorlage von Andy Weir einlesen. Klaus Schlauk für das MKR, das Kirchenradio.
Unsere bayerischen Alpen, ja, das sind glasklare Bergseen, tosende Wasserfälle, wilde Flüsse. Eine Landschaft, die viele Menschen einfach ein Leben lang nicht mehr loslässt. Und genau davon erzählt der bekannte Alpinist und Fotograf Bernd Ritschl im neuen Unschlagbar-Podcast. Er nimmt uns mit an besondere Orte in den Bergen und spricht auch über seine ganz persönliche Geschichte mit den Alpen.
Schon als junger Bursche ging das los. Die Eltern eines guten Freundes haben mich mit ins Ötztal genommen, jedes Jahr im September, Ende der Sommerferien. Und wir sind gemeinsam wandern gegangen. Irgendwann mit 13 kam ein erster richtiger Berg, ein 3000er zu in den Ötztaler Alpen, die Wildspitze. Und dann sind wir relativ spontan in den Alpenverein eingetreten, dort durch die Jugend, die Jungmannschaft gegangen. Und es hat sich dann rasant entwickelt. Und ich spürte relativ bald, das ist mein Leben.
Und dieses Leben hat Bernd Ritschl dann tatsächlich in die Berge geführt. Als Bergsteiger, Reisender und später auch als Fotograf. Aus den ersten Expeditionen wurden große Touren rund um die Welt. Am stärksten zieht es ihn aber bis heute dorthin zurück, wo alles angefangen hat. In die Alpen. Im Podcast erzählt er, warum ihn ausgerechnet das Thema Wasser dort so packt. Denn Wasser ist in den Bergen viel mehr als nur schöne Kulisse.
Es ging los über die Alpengletscher. Ein für mich ganz wichtiges Thema, weil ich immer der Hochtourengänger war, der Eiskletterer, also Eiswände, Couloire, das war damals unser Leben, auch in großen Bergen. Und dann fällt einem zwangsläufig als Bergsteiger auf, holla, die Einstiege liegen immer weiter oben, die Gletscher schmelzen immer weiter ab, es verändert sich alles in den Alpen. Da kommen riesen Herausforderungen auf uns zu. Es lag einfach auf der Hand, dass das ansteht.
Genau diese Mischung macht den Podcast spannend. Da ist auf der einen Seite die große Schönheit der Alpen, dieses Staunen über Seen, Bäche und Wasserfälle. Und auf der anderen Seite die Frage, wie sich dieser Naturraum gerade verändert. Bernd Ritschl schafft es dabei, nicht mit erhobenem Zeigefinger zu reden, sondern mit Begeisterung, Erfahrung und einem sehr genauen Blick. Er macht klar, wer die Berge liebt, schaut automatisch auch anders auf das Wasser.
Wenn wir Dinge lieben, wie die Gumpe, den sauberen Bergbach, aus dem man trinken kann, wenn wir den Walchensee schätzen, einfach als Trinkwasserreservoir, dann werden wir darauf aufpassen. Und diese Botschaft, die kann ich auch vermitteln über eine Hommage an die Schönheit des Wassers.
Trotz aller Probleme, die Alpen, die werden die Menschen auch weiterhin begeistern. Da ist sich Bernd Ritschl sicher. Ganz besonders jetzt, wenn nach einem langen Winter wieder die ersten Bergtouren möglich sind. Paul Hasel für das MKR, das Kirchenradio.
Wer jetzt Lust bekommen hat auf beeindruckende Bergseen, Wasserfälle und Flüsse in den Alpen, noch mehr Tipps dazu gibt's von unserem Bergexperten Bernd Ritschl in der neuen Ausgabe unseres MKR-Podcasts Unschlagbar. Jederzeit auf innehalten.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. In St. Ursula, dem Schwabinger Dom in München, gibt's gerade ein richtig schönes Projekt. Allein der Name lässt gleich an ein Märchen denken. Die schlafende Königin, so heißt es. Und wir wollten vom Kirchenmusiker dort, von Martin Schwingshandel, wissen, wer ist denn diese schlafende Königin?
Wir haben eine Steinmeier-Orgel mit 60 Register, also ein großes Instrument von 1952. Und diese Orgel ist seit 1984 nicht mehr spielbar, weil sie nicht gewartet und nicht gepflegt wurde. Und wir unten eine neue Orgel eingebaut bekommen haben und nur noch diese gespielt wurde. Und jetzt sammeln wir schon seit 2019 für die Renovierung und Wiedererweckung der Steinmeier-Orgel auf der Orgelempore.
Die Pfarrei will aber nicht nur die Steinmeier-Orgel wieder zum Leben erwecken, sondern plant noch was Größeres. Die aktuelle Chororgel und die alte Steinmeier verbinden. Klingt ganz schön spannend.
Also mit der heutigen Technik ist es möglich, dass man über einen Datencomputer die Orgelanlagen verbindet. Es gibt einen Zentralspieltisch im Kirchenraum, der fahrbar ist. Also zu Konzerten kann ja auch in die Mitte in die Kirche gestellt werden, dass alle Zuhörer den Spieler sehen. Und von diesem Spieltisch kann man beide Orgeln spielen.
1,5 Millionen kostet das Orgelprojekt. Wie soll denn das Ganze finanziert werden?
Da können Spender, Spenderinnen Pfeifen übernehmen, Patenschaften für Pfeifen mit Spenden, kleine Pfeifen. Für Kinder gibt's ab 30 Euro mit Kinderpatenschaftsurkunden, geht dann bis 250 Euro. Und wer wirklich viel spenden möchte, kann auch ein Register übernehmen. Die Leute haben Interesse an unserem Projekt und interessieren sich auch für das Instrument Orgel.
Im Juli 2026 startet der Umbau dann in St. Ursula. Fertig sein soll das Ganze dann im Herbst 2027. Mit welchen Gefühlen starten Sie ins Projekt Schlafende Königin?
Also ich freue mich für die vielen Möglichkeiten, die ich dann habe mit dieser neuen Orgel. Also ich kann von überall im Raum musizieren, das kann ich jetzt nicht. Jetzt bin ich an die vordere Orgel gebunden und darauf freue ich mich wirklich. Also es wird für alle Chorgruppen auch wirklich Bereicherung sein, für die Leute Bereicherung sein. Es ist viel Arbeit, aber es macht Spaß und es macht auch Spaß, dass die Leute sich beteiligen.
Mehr Infos zur Schlafenden Königin aus St. Ursula am Kaiserplatz gibt's auf der Homepage des Pfarrverbands Altschwabing. Hier gibt's alles zur Spendenaktion und dem geplanten Umbau. Vergangenen Montag wurden die neuen Kirchenaustrittszahlen veröffentlicht. Für Pfarrer Schießler wieder mal ein bitterer Moment. Was er zu diesen Zahlen sagt und vor allem, was jetzt passieren muss, hören Sie in der neuesten Folge von Schießlers Woche.
Schießlers Woche.
Hier spricht der Pfarrer. Klar, Thema der Woche können nur die wieder riesigen Kirchenaustrittszahlen sein. Noch gefährlicher als die nackten Zahlen und Tatsachen aber ist doch das Gewohnheitsgefühl. Es wird schon zur Normalität, dass da mal jedes Jahr eine 500.000 Menschen, noch einmal eine 500.000 jährlich ihre Kirchenmitgliedschaft ablegen. Als ein Drittel von München jedes Jahr still und leise, ohne sich zu verabschieden. Wir freuen uns schon gar darüber, wenn mal etwas weniger austreten oder die Zahlen gar nur stagnieren. Abwärtstrend gestoppt, heißt es dann schon, freudestrahlend. Und was kommt danach? Ja, in der Not ist man schon mit wenigem zufrieden. Dabei sind diese realen Zahlen so überwältigend und müssen uns eigentlich nur noch erschrecken machen. Das sind also Hunderttausende, die mit ihrem offiziellen Austritt erklären, dass es für sie Kirche als solches einfach nicht mehr braucht. Die Gründe hierfür können nur gemutmaßt werden, dass sie ja keiner abfragt. Kirche kostet Geld, Kirche hat ihre Bedeutung als Vertrauensgemeinschaft und ethische Einrichtungen verspielt, verloren. Missbrauchsskandal ist der Hauptaustrittsgrund für die meisten geworden. Früher war es nur die Kirchensteuer. Wie kann ich solch einem Verein, den noch angehören, hört man dann viele Leute reden. Das nehme ich gerne auch mal so an, nur denke ich das gerne auch wieder weiter. Hineingekommen in diese Kirche sind diese Hunderttausenden wie ich, wie jeder von uns, weil andere darum gebeten haben, Eltern, Paten. Es war sozusagen deren Erstlingsgeschenk an uns, dass wir mit dieser Glaubensgemeinschaft eine lebenslange Begleitung bekommen, in der wir immer sowohl aufgehoben und integriert sind, aber auch eine Aufgabe für unser Leben bekommen. Denn wie jede Gemeinschaft sind wir auch füreinander verpflichtet. Gerade wenn ich erlebe, dass der Missbrauch stattfindet, Unrecht geschieht, Reformen behindert werden, Engagements falsch gesetzt werden, Überflüssiges diskutiert und gleichzeitig Wichtiges unterlassen wird. Gerade dann braucht's doch meinen Protest, meinen Aufschrei, mein Auftreten, meinen Hinweis auf Verbesserung und nicht meinen Rückzug und meinen Austritt. Ich werde nichts ändern, wenn ich jetzt gehe, sagte mir ein sehr bekannter Publizist zu diesem Thema. Ich muss bleiben und werde alles tun, was in meiner Macht steht, um die Dinge doch noch zu verändern. Kirche heißt übersetzt Ekklesia, herausgerufen sein. Es gibt keine Verpflichtung, zu ihr dazuzugehören. Niemand von uns behauptet das. Es ist ein Privileg, dass uns das zuteil wird und für das wir ebenso verantwortlich sind wie die, die uns da hineingebracht haben. Jetzt liegt's an uns, diese Kirche so zu formen und zu gestalten, dass man sie in unserem Leben auch spüren kann, erleben kann, dass darin ein Stück Heimat gefunden werden kann. Mit immer weniger Leuten jedoch wird uns das immer schwerer fallen, nicht nur finanziell natürlich. Die kirchlichen Einrichtungen von den Kitas bis zu den Pflegeheimen, sie wollen irgendwie unterhalten und betrieben werden. Die Kirche ist eine der größten Arbeitgeber in unserem Land. Kirchensteuer ist keine Spende, sie ist eine Verwaltungsabgabe, die die Arbeit der Kirche erst allein möglich macht, unsere Gebäude erhält und unsere Gehälter bezahlt, damit wir rund um die Uhr für die Menschen da sein können. Aber ich bin nicht wegen dieser Leistungen da in der Kirche, die übrigens alle offen stehen und die ich mit meinem Beitrag ermögliche. Ich bin in der Kirche, weil sie eben kein Konstrukt oder Ergebnis einer Schreibtischplanung ist. Kirche bin ich, weil der Einer einmal begonnen hat, Menschen um sich zu sammeln und sich dann auf den Weg gemacht hat, Menschen mit der Nähe Gottes in Berührung zu bringen. Dieser Mensch, Jesus von Nazareth, er kannte das Wort Kirche gar nicht, aber er hat genau das gemacht, was Kirche bis heute sein will. Mich fasziniert diese Vorstellung jedes Mal. Bevor Jesus von Nazareth zu den Menschen spricht und unter ihnen das Reich Gottes sichtbar werden lässt, sammelt er zuerst die um sich, mit denen er diese Zeit verbringen möchte. Er holt sie nicht aus den Reihen der begeisterten Fans, seiner Zuhörer oder Anhänger, sondern er holt sie direkt von der Straße weg, aus ihrem Leben heraus. Er begeistert sie und nimmt sie mit. Gott zwingt nicht, er begeistert, so steht's über der Tür zu meinem Pfarrbüro. Genauso muss Kirche sein. Nicht vorschreiben, nicht urteilen, nicht gängeln, nicht einzwängen, sondern in die Freiheit führen, begleiten, beraten, unterstützen und mithelfen beim Leben. Würden wir da mal ein anderes Tempo hinlegen, wenn es darum geht, endlich notwendige Reformen umzusetzen, unkomplizierter zu werden, in formalen und bürokratischen Angelegenheiten und direkter und unmittelbarer im Umgang mit den Menschen, dann würden wir ihnen sicherlich so einige Gründe aus der Hand nehmen, dass man aus der Kirche austreten muss. Wenn mir Menschen ihren Kirchenaustritt erklären und dabei intensiv betone, dass das ja nichts mit ihrem Glauben bzw. ihrem möglichen Unglauben zu tun hat, würde ich das auch nie anzweifeln. Dass Menschen glauben, ist kaum messbar. Darüber zu urteilen, noch unmöglicher. Niemals würde ich mir ein solches Urteil erlauben und auch meine Kirche tut es nicht. Aber dass jeder eine feste Heimat braucht und die Kirche die schenken kann und will, ist unbestreitbar. Wir sollten im Ausverkauf dieser Wahrheit nicht einfach stumm und wehrlos zusehen. Oder so, wie man es schon zu meiner Jugendzeit einmal gesagt hat, naja, der Letzte macht's Licht aus und nimmt die Kasse mit. Nein, ich möchte, dass diese Schiffkirche weiterfährt durch die Stürme dieser Zeit und ich möchte damit auf der Reling stehen. Ich wünsche uns eine gute Woche, vor allem meine Kirche, euer Pfarrer Schießler.
Das war eine neue Folge Schießlers Woche von und mit Pfarrer Rainer Maria Schießler. Eine Produktion des katholischen Medienhauses St. Michaelsbund und des MKR.
Der Frühling kommt mit kleinen Schritten. So langsam wird's peu à peu etwas wärmer. Die Nächte sind aber trotzdem noch zapfig kalt. Für Menschen, die keine Wohnung haben und die Nacht im Freien verbringen müssen, bedeutet das erstmal weiter frieren. Die Gefahr dabei, Zehen können erfrieren und Feuchte und Kälte sorgen dafür, dass Wunden nicht richtig heilen. Deshalb ist in der kalten Jahreszeit der Andrang in der Wundambulanz der Obdachlosenhilfe St. Bonifaz hier bei uns in der Münchner Maxvorstadt besonders groß. Anja Kronberger versorgt dort schon seit vielen Jahren die Wundpatienten und sagt, es sind oft die kleinen Wunden, die gefährlich werden.
Wir haben immer wieder Schnittwunden an den Händen vom Flaschensammeln, wo die dann in die Glasscherben quasi reinfassen in die Abfalleimer. Und da haben wir also ganz böse Infektionen, weil die dann halt auch nicht gleich kommen. Es ist dann auch viel der Alkohol schuld, wo sie die Schmerzen dann benebeln und wegtäuschen. Und erst wenn dann so eine dicke, fette Eiterblase da ist, dann sehen sie es dann mal für notwendig, dass sie dann doch mal zu uns kommen.
Anja Kronberger war fast 14 Jahre lang Intensivkrankenschwester, bevor sie nach St. Bonifaz in die Wundambulanz gewechselt ist. Ekel vor offenen Verletzungen habe sie deshalb keinen, sagt sie. Geduldig kümmert sie sich um ihre Patienten, wie zum Beispiel den 37-jährigen Andreas, der im Rollstuhl sitzt. Sein linkes Bein ist amputiert und muss behandelt werden.
Er hat normale Prothesenversorgung, aber da geht er im Moment nicht rein in die Prothese, weil das immer wieder entzündet ist und das war noch viel weiter offen und ist jetzt eigentlich zu. Also müssen wir nur noch ein bisschen pflegen. Und hier hatte er auch einen Dekubitus, also eine wundgelegene Stelle vom Rollstuhl. Und das schaut aber auch alles schon perfekt aus. Also es dauert nicht mehr lang, bis ganz zu ist.
Die offene Wunde an Andreas' Gesäß ist ein Dauerbrenner. Hier ist die Gefahr am größten, dass sie sich wieder verschlimmert, wenn Andreas nicht selbst vorsorgt.
Wir geben dem Patienten derzeit sogar Material mit, dass er sich am Wochenende selbst versorgen kann. Wir müssen ihn halt aufklären, dass er nicht nur sitzt im Rollstuhl, sondern dass er sich auch im Rollstuhl bewegt, dass eben die Wunde ein Stück weit zugehen kann.
Andreas ist froh, dass es die Wundambulanz St. Bonifaz gibt. Er ist nicht zum ersten Mal zur Behandlung bei Anja Kronberger.
Ich kenne das, das sind so Geschichten, die können schon mal bis zum halben Jahr dauern. Ist mir nichts Unbekanntes.
Patienten wie Andreas sind einfach zu handeln, erklärt Kronberger. Er ist krankenversichert und es gibt keine Sprachbarrieren. Viele Menschen mit offenen Wunden kommen aus Osteuropa. Da braucht es dann einen Übersetzer oder man verständigt sich mit Händen und Füßen. Aber auch das schreckt Anja Kronberger nicht ab. Sie ist offen für alle, die ihre Hilfe brauchen.
Es kommt unglaublich viel zurück von den Leuten. Also sie sind dankbar. Sie sind auch hier bei uns in der Praxis überhaupt nicht übergriffig. Klar gibt es einmal Ausnahmen, aber die gibt es überall. Es ist so sinnstiftende Arbeit. Man kann es nicht vergleichen wie mit dem Krankenhaus. Es ist ganz was anderes. Im Krankenhaus ist die Dankbarkeit so gar nicht da, sondern da ist diese Selbstverständlichkeit. Also wir sind da ganz was anderes. Also wir sind da jetzt keine Wundambulanz oder Arztpraxis, sondern wir sind St. Bonifaz.
Paul Hasel für das MKR, das Kirchenradio.
Beim Wort Bench-Dekrete zucken wohl die meisten mit den Schultern. Der Begriff ist jetzt nicht besonders bekannt. Für etwa 3 Millionen Menschen war er aber viel mehr als ein Wort, sondern ein traumatischer Lebenseinschnitt. Die Benisch-Dekrete besiegelten im März 1946 die Vertreibung der deutschen Bevölkerung aus der Tschechoslowakei. Ottfried Pustejowski hat sie am eigenen Leib erfahren. Heute lebt der Historiker in Waakirchen und arbeitet unermüdlich an der Versöhnung zwischen den beiden Völkern.
50 Kilo Gepäck passte in jede der 3 holzgezimmerten Kisten, mit denen die Pustejowskis 1946 in Oberbayern landeten. Die Mutter alleinerziehend, weil der Vater ihrer 3 Kinder gefallen war. Als Deutsche mussten sie ihre Heimat im Osten der damaligen Tschechoslowakei verlassen. Mit Dutzenden anderen damals sogenannten Flüchtlingen trafen sie in Tegernsee ein und waren die Letzten, die ein Quartier zugewiesen bekamen.
Ein Fenster hatte eine zerbrochene Scheibe. Unter uns ein Keller, in dem auch die Fenster nicht drinnen waren. Und in dem Zimmer befand sich keinerlei Heizmöglichkeit, kein Ofen, keine Heizung und nichts.
Und selbst dieses eine Zimmer erhielten sie nur, weil die Polizei ihre Unterbringung bei den Hausbesitzern erzwang. Darin verbrachte die Familie einen der kältesten Winter des 20. Jahrhunderts. Immerhin bekamen sie noch einen Ofen zugewiesen. Der 12-jährige Ottfried hatte aber nicht nur am klirrenden Frost und zu wenig Essen zu leiden.
Ich habe in den ersten 10 Jahren mein Trauma verarbeiten müssen. Angst, Furcht, jedes Wort Tschechisch eine Belastung mit Verfolgungsvorstellungen bis in die Träume.
Nachdem die Nationalsozialisten in seiner Heimatstadt Ostrau die Macht verloren hatten, rächten sich viele Tschechen an den Deutschen für die ihnen zugefügten Grausamkeiten. Als Pustejowski auf der Straße spielte, fragte ihn ein Mann nach seiner Nationalität. Brav sagte der Bub die Wahrheit. Da schlug ihn der Mann windelweich und sperrte ihn stundenlang in einen lichtlosen Keller. Zudem kam es in Ostrau zu willkürlichen Abtransporten. Auch Ottfried und seine Schwester wurden zum Bahnhof befohlen. Ein tschechischer Bauer versteckte sie aber.
Er, der Bauer, sagte, ich hasse die Deutschen, aber dein Großvater hat uns durch einen Kredit dazu verholfen, dass wir den Hof kaufen konnten. Deswegen nehme ich dich auf. Und sein Halbbruder nahm meine Schwester auf.
Die anderen Deutschen, die zum Bahnhof kamen, wurden an die polnische Grenze gebracht, aus den Waggons ausgeladen und sich selbst überlassen. Pustejowskis Mutter war nur deshalb nicht dabei, weil sie ein drittes und noch nicht schulpflichtiges Kind hatte. Ein paar Monate später traten die Benesch-Dekrete in Kraft. Sie sahen immerhin ein Mindestmaß an Regeln für die Vertreibung vor und die Familie von Ottfried Pustejowski konnte beisammen bleiben. Wie schlimm der Verlust der Heimat war, hat er am eigenen Leib erfahren. Dennoch kann er aus heutiger Sicht sogar den Grund für die gnadenlosen Benesch-Dekrete nachvollziehen.
Aus der damaligen Situation muss ich Ja sagen. Und zwar nämlich nachdem, wie das Dritte Reich nämlich die Tschechoslowakei ab 1933 behandelt hat, wurde praktisch ein Hasspotenzial aufgebaut.
Darum wollte die Regierung alle deutschen Ansprüche auf tschechoslowakisches Staatsgebiet ein für allemal erledigen. Der damalige Staatspräsident Edvard Beneš drängte auf eine komplette Vertreibung der Deutschen. Nach ihm sind die berüchtigten Dekrete benannt. Otfried Pustijovski und seine Familie haben sie zu Heimatlosen gemacht. Weil sie in Tegernsee Anschluss an die Pfarrei fanden, waren sie dort jedoch schnell integriert. Otfried wurde Oberministrant, studierte Geschichte und Theologie und weil er als Kind perfekt Tschechisch gelernt hatte, kam später noch die Slawistik hinzu. Hass gegen die Tschechen hat er trotz seiner traumatischen Erlebnisse nie empfunden.
In Deutschland hat auch nie, zu keinem einzigen Zeitpunkt, meine Mutter nur ein einziges Wort eines Hasses wirklich angeführt. Und ich das sozusagen mit aufgenommen habe als Teil des Lebens.
Schließlich war Pustijovski immer klar, welche Verbrechen die Nationalsozialisten aus Deutschland über das Nachbarland und ganz Europa gebracht hatten. Die Viehwaggons, die ihn nach Bayern brachten, waren zuvor für die Transporte ins KZ Auschwitz im Einsatz. Über die deutsch-tschechische Geschichte hat Pustijovski jahrzehntelang in beiden Ländern ausführlich geforscht. Als Historiker zählt er zu den besten Experten auf diesem Gebiet und er ist einer der letzten Zeitzeugen der Vertreibung. Darüber spricht er auch an Universitäten in Prag oder in seiner Geburtsstadt Ostrau. Und im vergangenen Herbst hat ihn das tschechische Fernsehen gebeten, mit einem Kamerateam seine früheren Lebensstationen zu besuchen.
Im November fand ich überall nicht nur positive, sondern völlig aufgeschlossene jüngere und mittlere Generation. Null Ressentiments gegen Deutsche, im Gegenteil, mit größtem Respekt wurde alles aufgenommen. Und das muss ich sagen, darüber freue ich mich jeden Tag von Neuem.
Denn der 92-jährige Otfried Pustijovski zeigt, dass Hass zwischen Menschen unterschiedlicher Nationen überwunden werden kann. Wenn gegenseitiges Zuhören und Erzählen die Herzen öffnet, und Mitgefühl für den jeweils anderen entsteht. Alois Bierl für das MKR, das Kirchenradio.
Nächste Woche ist ja schon Karwoche, das heißt auch die Osterferien stehen vor der Tür. Wegfahren muss nicht unbedingt sein, man kann sich zum Beispiel auch ins schöne Italien hineinlesen. In unserem Romantipp geht es nämlich heute nach Mailand. Und wer noch etwas Schönes fürs Osterfest sucht, der kann beim Kinderbuchtipp fündig werden. Jetzt für Sie, die MKR Buchtipps. Buchprofile. Der MKR-Lesetipp. Der Roman.
Daniel Speck. Villa Rivolta. Im Mittelpunkt stehen zwei Kinder, die in den 60er Jahren in einer Villa in Mailand aufwachsen. Piero, Sohn einer reichen Unternehmerfamilie, und Valeria, Tochter einer Angestellten. Trotz ihrer unterschiedlichen Herkunft werden sie enge Freunde und bleiben durch ein altes Familiengeheimnis miteinander verbunden. Sie erleben die Jahre des Aufbruchs und des Wandels in Italien, zwischen Dolce Vita und kultureller Revolution. Doch als Piero die Firma seines Vaters übernehmen muss und Valeria sich in einen jungen Arbeiter verliebt, geraten ihre Lebenswege auseinander. Ein gefühlvoller und vielschichtiger Roman von Freundschaft, Liebe, Verlust und den großen Gegensätzen im Leben. Villa Rivolta von Daniel Speck kostet 25 Euro.
Das Kinderbuch.
Alf Hetil Valgermo, deine bunte Kinderbibel. Geschichten von der Arche Noah, von Jona im Bauch des Wals oder von Jesus, der einen Gelähmten heilt, faszinieren Kinder von klein auf und wecken ihre Neugier. Natürlich dürfen sie auch in dieser Kinderbibel nicht fehlen. Sie versammelt die wichtigsten Figuren aus dem Alten und Neuen Testament und erzählt ihre Geschichten in einfacher, lebendiger Sprache. Neben den bekannten Erzählungen geht es aber auch besonders um starke Frauen, wie die Königin Esther, die mutige Anführerin Deborah oder Maria Magdalena. Begleitet wird das Ganze von modernen, humorvollen Illustrationen, ideal zum Vorlesen und Selbstlesen für Kinder ab etwa 6 Jahren. Vielleicht ja auch was fürs Osternest. Deine bunte Kinderbibel von Alf Hetil Valgermo kostet knapp 22 Euro.
Das Sachbuch.
Ildikó von Kürti, alt genug. Die Erfolgsautorin und Journalistin schreibt in ihrem neuen Buch offen und persönlich über das Älterwerden. Sie erzählt von ihren Erfahrungen in der Lebensmitte. Von Zweifeln, Ängsten, Abschieden, aber auch von neuer Freiheit und Selbstvertrauen. Dabei wird klar, Älterwerden kann ziemlich befreiend sein, weil man sich selbst besser kennt und nicht mehr allen Erwartungen entsprechen muss. In vielen kleinen Episoden blickt sie auf ihr Leben, ihre Familie und prägende Erlebnisse zurück. Das Buch verbindet ernste Gedanken mit Humor und macht Mut, das eigene Leben so anzunehmen, wie es ist. Für ein selbstbestimmteres und oft auch entspannteres Leben. Alt genug von Ildiko von Kürti kostet knapp 23 Euro.
Buchprofile, der MKR-Lesetipp. Alle Buchempfehlungen finden Sie im Michaelsbund Online-Shop und in der Buchhandlung Michaelsbund. Ja, nur noch knapp 1,5 Wochen, dann ist die Fastenzeit endlich geschafft. Aber jetzt sagt ja, schade, da habe ich dieses Jahr gar nichts gemacht. Dem sage ich, dafür ist es nie zu spät. Es muss ja nicht Schokolade oder Handy sein, das man weglässt. Kreativ sein ist erlaubt. Auch Pfarrer Ulrich Kampe aus Oberschleißheim ist dieses Jahr mit seinem Fastenvorsatz neue Wege gegangen.
Die Straße kann ein emotionales Pflaster sein. Pfarrer sind da nicht ausgenommen. Deswegen sagt auch Ulrich Kampe aus Oberschleißheim, das kenne ich.
Vor allem dann, wenn man eh schon knapp bei der Zeit ist und dann hat man noch so manche Schnarchnasen vor sich fahren, wo man sich fragt, oh Herr, was willst du mir damit sagen?
Und mit Wutausbrüchen ist's ja so eine Sache, da kann man alles um sich herum vergessen, auch dass noch jemand im Auto sitzt.
Und dann habe ich da Worte gesagt, dann war mir bewusst geworden, oh, ich habe ja Mitfahrende, das geht so nicht, ich muss was tun.
Und deswegen heißt der Fastenvorsatz für ihn Fluchen fasten beim Autofahren. Damit er auch immer dran denkt, liegt ein großer Zettel im Auto, auf dem steht Segnen nicht vergessen. Denn 6 Wochen Fastenzeit, da gibt's natürlich Ausrutscher.
Im Augenblick, wo ich das tue, kriegt derjenige ein Ave Maria geschenkt. Das heißt ja, bitt Gott für uns Maria und deswegen bitt für ihn. Dann trete ich für ihn in besonderer Weise ein.
Negatives in etwas Positives umkehren ist ja auch der Sinn der Fastenzeit.
Genau, und damit auch meine eigene Stimmung, das Innere, nochmal ganz anders wahrzunehmen und vielleicht doch entspannter unterwegs sein zu können.
Und für diese Gelassenheit motiviert sich Pfarrer Ulrich Kampe, egal wie oft der Fastenvorsatz auch daneben geht, jeden Tag wieder neu.
Eine kleine Hilfe vom Johannes den 23., der einen besonderen Dekalog geschrieben hat und der heißt »Nur für heute will ich«. Und wenn man das sich jeden Tag neu sagt, nur für heute will ich, heißt das, man kann jeden Tag neu starten. Und schon verändert man mit der Zeit ja, sein Umfeld, sich mit dem, wie man unterwegs ist.
Es geht mit großen Schritten in Richtung Ostern. Ja, und das bedeutet auch, im Vatikan laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Was da alles die kommenden Tage so los ist und wie das erste Osterfest von Papst Leo dem 14. aussieht, darüber spreche ich jetzt mit unserer MKR-Korrespondentin Severina Bartonicek direkt in Rom. Servus Severina.
Hallo aus Roma.
Severina, Ostern in Rom. Wie dürfen wir uns das denn in diesem Jahr vorstellen?
Also Ostern in Rom ist natürlich was ganz, ganz Besonderes. Das größte Fest der Christenheit an der Weltkirchenzentrale zu feiern, ist wirklich etwas Besonderes. Und das wissen sehr viele Menschen. Darum ist die Stadt in dieser Zeit immer ganz besonders voll. Und man kann sie auch wirklich ganz wundervoll genießen. Denn neben den Festtagen, die natürlich gefeiert werden im Petersdom und auf dem Petersplatz, erblüht auch Rom in dieser Zeit. Also wir sind mitten im Frühling und jeder Gang durch die Stadt ist bunt und riecht gut und es ist ganz wundervoll.
Ich habe es ja vorher schon gesagt, es ist Papst Leos erstes Ostern. Was bedeutet das denn?
Also Leos erstes Ostern als Papst kann man so ein bisschen als Back to the Roots bezeichnen, also zurück zu den Ursprüngen. In den letzten Jahren war die Osterzeit ja immer besonders davon geprägt, ob Papst Franziskus gesundheitsbedingt überhaupt an den Terminen teilnehmen kann. Das ist in diesem Jahr natürlich anders. Also Papst Leo wird allen Feierlichkeiten selbst vorstehen, also von Palmsonntag über die Weihung der heiligen Öle, die Fußwaschung, von der wir alle noch nicht wissen, an wem er sie vornimmt. Klar ist, er fährt nicht raus in ein Gefängnis oder eine Flüchtlingsunterkunft, sondern er wird das in der Lateranbasilika machen, seiner Bischofsbasilika. Und dann schauen wir mal, was er da für Zeichen setzen wird.
Und dann geht es ja Karfreitag auf den Höhepunkt zu in Sachen Osterfeierlichkeiten.
Dann haben wir natürlich diesen stimmungsvollen Kreuzweg am Kolosseum. Da wird Leo auch dabei sein, genauso wie bei der Osternacht, die jetzt wieder ihrem liturgischen Namen ein bisschen näher kommt. Also sie findet wieder um 9 Uhr statt. In den letzten Jahren fand die Messe immer um 19 Uhr, 19.30 Uhr statt. Also da geht es so ein bisschen zurück. Und dann folgt natürlich am Sonntag die Ostermesse auf dem Petersplatz. Und die ist wirklich immer was ganz Besonderes.
Ja, und dann gibt es auch schon wieder den Segen Urbi et Orbi. Den spricht der Papst übrigens schon zum dritten Mal. Eigentlich ja nur an Ostern und Weihnachten, aber direkt nach seiner Ernennung eben auch. Und deshalb dürfte er, würde ich mal behaupten, zumindest da schon so ein bisschen Routine haben. Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.